Dieser Talk wird präsentiert von Tourasia, Ihrem Spezialisten für Asienreisen. Maßgeschneidert, individuell und unvergesslich.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und heute am Hauptsitz von Der Tour Suisse an der Herostrasse Zürich-Altstetten. Zu Gast im Podcast ist Annette Kretschi, Chief Sales Officer und Mitglied von der Geschäftsleitung bei Der Tour Suisse. Herzlich willkommen im Talk.
Hallo Reto, danke für die Einladung zum Podcast.
Annette, du hast Betriebswirtschaft studiert. Da hat es ja einen Haufen Möglichkeiten, einen Haufen Branchen gegeben, um nachher in die Berufswelt einsteigen. Wieso hast du dich für den Tourismus entschieden?
Also ich habe mich eigentlich schon vor dem Studium für den Tourismus entschieden, weil ich habe BWL mit Schwerpunkt Tourismus studiert. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Wahrscheinlich durch meine Eltern und insbesondere meine Mutter. Meine Mutter hat in den 50er Jahren schon bei Lufthansa angefangen. Und meine Eltern sind damals sehr viel gereist. Und das hat uns irgendwie auch als Familie geprägt. Von daher war Reisen für mich schon seit frühester Kindheit etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
In welchem Alter hast du so ein bisschen gemerkt, dass dich das eben reizt, auch beruflich?
Gut, also schon als Kind haben wir auch mal Reisebüro gespielt. Und ja, so richtig gemerkt habe ich es, glaube ich, dann so mit 17, 18, als es dann auch darum ging, wirklich sich Gedanken zu machen über die Berufswahl. Mein Vater hatte zwar noch mit mir darüber gesprochen, ob ich den Heizung, Lüftung, Sanitärbetrieb übernehmen möchte. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist toll, dass er mich fragt und nicht davon ausgeht, dass das automatisch mein Bruder macht. War aber für mich dann doch nicht so das, wofür mein Herz geschlagen hat. Und ja, auch schon vorher hatte ich eine andere Berührung mit Tourismus. Und zwar haben wir im Gymnasium quasi einen Reiseveranstalter gegründet. Und zwar haben wir damals Busse gemietet und haben am Wochenende immer Skiausflüge verkauft. Und der Vorteil war halt, wir konnten selber gratis Skifahren gehen, weil man halt immer für 15 Tickets hat man eins gratis gekriegt und Mittagessen hat man auf der Hütte gratis gehabt. Und Bus hatte man ja sowieso vorne zwei Plätze für Reiseleiter. Und ich glaube, das war so der erste richtige Berührungspunkt mit Tourismus und Reiseveranstaltungen im Kleinen.
Also hast du das Gen eigentlich schon dort in dir ja. Gehabt, eben nicht einfach nur, sage ich in Anführung zum Schlusszeichen, in der Branche zu arbeiten, sondern auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen und gerade das Business aufbauen.
Ja, ja gut, und das war wahrscheinlich auch so durch den Vater, der ein Unternehmen hatte und der Vollblutunternehmer war, hat man mir das wahrscheinlich auch so ein Stück weit in die Wiege gelegt.
Was hat dich fasziniert am Tourismus? Ist es irgendwie das Fliegen gewesen? Das ist aber bei vielen noch so, einfach die Flugzeuge oder ist es wirklich das ganze Päckli gewesen?
Ja, schon das ganze Päckli. Also gut, ich bin in München groß geworden, in der Nähe vom alten Flughafen Riem. Und der Witz war immer, wetten, dass mein Bruder alle Flieger am Geräusch erkennt. Weil da waren wir eben sehr nah am Produkt. Ja, aber eigentlich mehr so die fremden Länder, fremde Sprachen. Also ich habe sehr früh auch schon Spaß an Fremdsprachen gehabt.
Du bist dann bei Amadeus gewesen, nachher 15 Jahre in der Airline-Branche und bist 2009 zu der Kony Group gekommen. Was hat dich damals zu dem Wechsel bewogen?
Da muss ich eigentlich noch mal eine Station zurückgehen, weil ich bin 2001 in die Schweiz gekommen und damals zu Atraxis, also Swissair IT-Tochter. Das war der denkbar günstigste Zeitpunkt, weil das war im April 2001, also am 2. April. Und dann war zuerst die Infoveranstaltung für neue Mitarbeitende und dann anschließend Ansprache von Mario Corti zur Lage der Nation. Und das war dann eine, um es positiv zu formulieren, interessante Zeit, weil gerade wenn man jetzt als neue Mitarbeiterin in eine Firma kommt und dann erstmal feststellt, ups, das sieht hier alles gerade nicht so gut aus, war herausfordernd, war auch für mich persönlich eine anspruchsvolle Zeit. Und ich hatte dann das Glück, wir wurden dann von EDS übernommen, also die Atraxis, weil wir eben auch für den Fortbestand des Flugbetriebs in Zürich sehr wichtig waren, weil auch andere Airlines eben die IT-Lösungen benutzt haben. Und ich gehörte dann Gott sei Dank zu den Mitarbeitenden, die von der EDS übernommen wurden, und war dann eben mehrere Jahre lang bei EDS zuständig für Key Account Management für die großen Airlines. Und dann irgendwann hatte ich dann das Thema auch mal gesehen und habe gesagt, naja gut, da habe ich jetzt das lang genug gemacht, und war dann eben so auf der Suche, was könnte ich jetzt Neues machen. Und damals war für mich Kuoni eigentlich so das, was ich mir im Brief ans Universum so ausgemalt hatte. Und dann war gerade bei Kuoni eben das Patrouille Suisse Projekt. Das war ein großes Projekt, wo es auch darum ging, Kuoni zukunftsfähig zu machen, viele neue Sachen zu entwickeln. Und da hatte ich dann das Glück, dort genommen zu werden und dann am Anfang sehr intensiv eben in verschiedenen strategischen Projekten mitzuarbeiten.
2015 ist Kuoni dann von der Touristik übernommen worden. Ist dir da sofort klar gewesen, du kannst und willst bleiben? Das ist ja dann gleich immer in so einem Change Management, weiss man nicht genau, was angeht. Wie ist die Situation für dich da gewesen?
Ja, gute Frage. Und für mich war die Situation insofern noch speziell, als dass ich im November 2014 die Verantwortung für den Vertrieb übernommen hatte. Und war dann gerade so in dem Prozess, mir Gedanken zu machen, wie ich das Thema angehen möchte und wie es da dann weiterging. Und dann am 14. Januar 2015, übrigens meinem 50. Geburtstag.
Ausgerechnet,
ja, war die Welt dann eine andere. Also ich hatte dann an meinem 50. Geburtstag ein ganz romantisches Date mit Olli Howald. Ich glaube, es war es Hilton am Flughafen, weil den Tag über alles drunter und drüber ging und ich eigentlich geplant hatte, nach Österreich zu fahren und hatte Freunde eingeladen, wir hatten eine Hütte gemietet.
Völlig andere Pläne eigentlich.
Völlig andere Pläne und ich bin dann am 15. abends gefahren und konnte dann trotzdem noch feiern. Aber eben, da ist die Welt dann wirklich von einem Tag auf die andere komplett über den Haufen geworfen worden. Und ja, da wäre für mich überhaupt nicht die Frage gewesen, höre ich auf und mache was anderes, sondern da war für mich ja jetzt erst recht. Und da hatte ich auch die Verantwortung eben für alle Mitarbeitenden im Vertrieb, denen auch Sicherheit zu geben. Und das hätte ich nie mit mir vereinbaren können, zu sagen, ja, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
Also entspricht auch nicht deinem Charakter. Nein. In so einem Moment dann sagen, das ist nichts, so habe ich mir das nicht vorgestellt, sondern Verantwortung und auf Kommandobruck.
Ja, eben, also ich hätte es mir sicher am Anfang anders vorgestellt, aber es war trotzdem, war es spannend. Also es war sehr herausfordernd und ich meine, wenn ich jetzt zurückblicke, hat es uns auch alle extrem weitergebracht in der Entwicklung. Und ich glaube, wenn damals wir nicht von der Touristik übernommen worden wären, möchte ich mir nicht vorstellen, was während der Corona-Krise mit uns passiert wäre.
Wenn du sagst, weiterentwickelt, an was macht das fest?
An den Zusammenhalt im Team. Also so unter den Regionalleiterinnen, Regionalleitern hat uns dieser Prozess extrem zusammengeschweißt. Wir sind auch bei verschiedenen Themen dann über die Bücher gegangen und auch so ein Integrationsprojekt mitzuerleben oder ein Integrationsprozess mitzuerleben, ist auch sehr spannend, mit anderen Unternehmenskulturen zu tun zu haben. Und da muss ich auch sagen, hat die DER Touristik wirklich auch einen sehr guten Job gemacht, uns eben auch die Zeit zu lassen, die wir gebraucht haben und nicht irgendwie mit dem Holzhammer ranzugehen. Und insbesondere dann auch der Dieter hat viel dazu beigetragen, uns eine neue Unternehmenskultur zu geben, was ganz wichtig war, eben auch neue Strukturen, neue Ordnung ins Unternehmen zu bringen.
Seit 10 Jahren bist du Mitglied von der Geschäftsleitung, zuerst im Titel Head of Sales, dann Chief Sales Officer und damit auch Chefin über alle Kuoni-Filialen, auch über das Online-Geschäft. Wie hat sich das Reiseverhalten von der Schweizerinnen und Schweizer in diesem Jahrzehnt verändert?
Gut, der Anteil der online gebuchten Reisen hat zugenommen, insbesondere eben einfache Badeferien, wo der Kunde vorher weiß, okay, ich möchte nach Gran Canaria oder ich möchte da und dorthin, ich kenne das Hotel schön, ich buche das wieder. Da hat online zugenommen. Ich mache mir aber trotzdem keine Sorgen um die Zukunft der Reisebüros, weil eben komplexere Reisen schätzen es die Kundinnen und Kunden nach wie vor, mit jemandem persönlich über die Reisepläne zu sprechen, jemanden zu haben, der die Destination kennt, der wirklich dann einen guten Reiseablauf zusammenstellt und eben auch, wenn unterwegs mal irgendein Problem auftauchen würde, als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Das Jahr ist jetzt rund 4 Monate alt. Wie läuft das Geschäft bei euch in den Filialen online?
Das Geschäft läuft sehr gut bei uns, also wir sind stabil. Online wächst weiterhin stärker als das stationäre Geschäft. Im stationären Geschäft sind wir plus minus auf Vorjahr. Was wir feststellen ist, und ich glaube, da spreche ich für alle in der Branche, ist, dass sich die Saisons stark verlagern. Also der Peak, den wir früher mal hatten, wo hauptsächlich im Juli, August die Hauptreisezeit war, das verlagert sich jetzt immer mehr ins Frühjahr und in den Herbst, was eigentlich auch gut ist, weil da sich auch die Arbeit etwas verlagert und auch an den Destinationen eben die Saisons länger werden und sie nicht mehr diese ganz ausgeprägte Hochsaison haben.
Was läuft besonders gut? Was ist extrem gefragt? Vielleicht auch, wenn man noch mit der Zeit vor Corona vergleicht sogar?
Ich würde sagen, es hat jetzt keine so wahnsinnig große Veränderung gegeben. Klar ist, während Corona haben die Malediven sehr stark geboomt, weil es natürlich auch eine von den Destinationen war, die sehr gut bereisbar war. Deswegen, da hatten wir dann jetzt ein bisschen Gegentrend. Der hat sich aber jetzt wieder umgekehrt. Ansonsten, wir haben dieses Jahr gesehen, Ägypten ist auch sehr gut gelaufen im Frühjahr. Hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass es dort wieder stabiler ist, weil Ägypten ist ja auch immer so ein bisschen zyklisch. Mal wird es schlechter gebucht, mal weniger gut gebucht. Und ansonsten ja, die Klassiker natürlich, Griechenland, Türkei, Spanien, Italien für den Sommer. Und ich glaube, da wird sich auch nicht so groß was dran ändern. Was wir immer sehen, ist eben, dass der Norden dauernd populärer wird, Island, skandinavische Länder, hat natürlich auch wieder was mit dem Thema Klima zu tun. Sowohl im Winter, so viel Schnee haben wir leider in der Schweiz auch nicht mehr, dass dann Kunden auch gerne eben nach Lappland oder so reisen, um mal wieder richtig Schnee zu sehen. Und im Sommer eben auch das Thema, einen kühleren Sommer zu haben.
Ein grosses Thema war in den letzten paar Wochen der Nachfragerückgang bei USA-Reisen, wo im direkten Zusammenhang mit dem Auftreten vom US-Präsident Donald Trump steht. Wie fest spüren ihr den Buchungsrückgang?
Wir spüren es bei uns eigentlich überraschend wenig, weil wenn man teilweise so das hört, was in der Presse geschrieben wird und was ja auch teilweise auf Fakten beruht, eben wo man Reisen eben nach USA ja auswertet, ist bei uns eigentlich gar nicht so stark eingetreten, aber hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Kundinnen und Kunden langfristig vorausgebucht haben und viele auch sagen, naja, der war auch vorher schon mal Präsident und es ist ein Effekt, den man ein bisschen spürt. Aber ja.
Nicht dramatisch.
Nein.
Asien ist mehr als ein Reiseziel. Es ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ob pulsierende Metropolen, stille Bergtempel oder einsame Inselwelten. Tourasia bringt sie dorthin, wo ihr Fernweh zu Hause ist. Maßgeschneidert, individuell, unvergesslich.
Annette, du bist keine Lautsprecherin, sondern schaffst viel im Hintergrund. Behagt dir die Rolle besser, als wenn du stärker würdest im Skiwerferlicht stehen, so ein bisschen auf der Bühne?
Ja, also mir behagt es gut, ein bisschen im Hintergrund zu stehen. Und mein Verständnis von Führung ist auch, dafür zu sorgen, dass meine Führungskräfte den besten Job machen zu können. Und ich muss nicht die sein, die vorne steht und glänzt, sondern ich muss sie dabei unterstützen, einen super Job zu machen. Und eben das im Rampenlicht stehen, ich glaube, da ergänze ich mich mit meinem Büronachbar Olli Howald sehr gut, weil eben er ist wirklich ein ganz toller Außenminister. Und ich bin eher die, die analytisch ist, die im Hintergrund Strukturen schafft, die im Hintergrund unterstützt. Und da bilden wir ein super Tandem.
Ich habe manchmal fast ein bisschen den Eindruck, du machst ein bisschen auf Understatement und trumpfst dafür umso mehr auf, wenn es dann ernst gilt. Tue ich dir da Unrecht oder
nein,
ist das ein bisschen Teil von der Strategie?
Nein, es ist nicht bewusst Teil der Strategie. Das ist einfach, glaube ich, so, wie ich als Person funktioniere.
Bist du eine, die doch auch mal auf den Tisch hauen kann, wenn es ernst gilt, oder probierst du doch sachlich und mit guten Argumenten Probleme zu lösen?
Ich versuche eigentlich immer sachlich und analytisch an die Probleme heranzugehen. Und ja, dass ich laut auf den Tisch haue, das kommt, glaube ich, ganz, ganz, ganz selten vor.
Ich habe es vorher gesagt, du hast den kompletten Vertrieb unter dir, bist ab und zu noch selber in den Filialen draussen oder fehlt dir für das schlicht Zeit?
Nein, auf jeden Fall. Und dafür nehme ich mir auch die Zeit. Und wir schauen auch immer, dass ich dabei von Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsleitung begleitet werde. Also mein Plan ist, jede Filiale spätestens jedes dritte Jahr zu besuchen. Das geht auch mit entsprechend guter Planung meistens auf. Und wir nehmen uns dann eben einen Tag, wo wir dann in eine Region gehen. Und an einem Tag schafft man so 3, maximal 4 Filialen. Und das ist auch für mich sehr wertvoll, eben mit den Kolleginnen und Kollegen draußen den Austausch zu pflegen, zu hören, was funktioniert gut, was bewegt sie, was können wir noch besser machen. Und das sind immer schöne Tage. Mein Freund sagt immer spaßeshalber, mein Job ist es, die ganze Zeit in der Schweiz rumzureisen, Reisebüros zu besuchen, Mittagessen zu gehen. Und wenn ich fertig bin, dann fange ich wieder von vorne an. Also ganz so ist es dann doch nicht, aber eben, ich schaffe im Jahr so zwischen 20 und 30 Reisebürobesuche.
Wie nimmst du Leute in der Reisebüro dann wahr? Sind sie transparent, offen in deinen Augen? Sprechen sie wirklich auch Sorgen an? Oder wie findet der Austausch statt?
Also der findet zumindest von meiner Wahrnehmung her sehr offen statt. Dadurch, dass ich jetzt auch hoffe, eine relativ nahbare Chefin zu sein, und viele der Kolleginnen und Kollegen jetzt seit 15 Jahren auch persönlich zu kennen, merke ich schon, dass da eine große Offenheit da ist. Und das schätze ich auch sehr. Und umgekehrt schätzen es die Teams auch sehr, dass wir uns die Zeit nehmen, eben auch in die Regionen zu kommen. Wir machen das Gleiche übrigens auch hier im Haus im Tour Operating, wo wir auch die verschiedenen Teams besuchen, um auch ihnen den Austausch zu geben. Weil das ist sonst manchmal was, was man vernachlässigt, weil man denkt sich ja, man sieht sich ja jeden Tag auf dem Flur. Genau. Aber man nimmt sich halt sonst nicht die Zeit, um wirklich auch gemeinsam mal den Austausch zu suchen und Themen anzusprechen.
Die Schweizer Reisebranche schaut momentan gespannt auf Altstädte, euer Hauptsitz. Es läuft der Übernahmeprozess von Hotelplan durch die AirTour Group. Kannst du uns aufdatieren? Wie sieht es aktuell aus?
Ja, also aktuell befinden wir uns immer noch in der Phase zwischen Signing, was ja Mitte Februar stattgefunden hat, und Closing. Diese Phase wird dadurch bestimmt, dass die Wettbewerbsbehörden in den verschiedenen Ländern diesem Integrationsprozess oder Übernahmeprozess zustimmen müssen. Das läuft aktuell noch, und eben bis dieses Closing stattgefunden hat, sind Hotelplan und AirTour oder Kooni weiterhin Wettbewerber. Was wir in der Zwischenzeit tun können, ist uns eben auf den sogenannten Day One vorzubereiten. Aber eben bis dahin sind wir weiter Wettbewerber und dürfen uns da mit Hotelplan auch zu nichts austauschen.
Ein Thema brennt vielen Branchenleuten unter den Nägeln. Es geht um die Frage, ob schon bald ein Haufen Reisebüro von Hotelplan und Kooni verschwindet, weil es Doppelspurigkeiten gibt, weil es Zusammenlegungen gibt. Was kannst du zu dem Punkt sagen, Stand heute?
Ja, das mit dieser Frage werden wir häufiger konfrontiert, kann ich auch absolut nachvollziehen, weil das natürlich für die Branche, aber insbesondere auch für die Kolleginnen und Kollegen hier die brennendste Frage ist. Wir haben Hotelplan nicht gekauft, um sie platt zu machen, wie manchmal kolportiert wird, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass das zwei sehr starke Marken sind, die auch unterschiedliche Kundenbedürfnisse und unterschiedliche Kundensegmente bedienen. Und von daher sehen wir Hotelplan und Kooni und unsere Spezialistenmarken und auch TPT alles als Marken und auch als Produktportfolios, die sich sehr gut ergänzen. Und das ist das, was wir jetzt auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Hotelplan in den nächsten Wochen genauer anschauen werden, wie da die Positionierung ist von den verschiedenen Marken. Und daher gehen wir nicht von einem größeren Abbau aus. Aber eben, wenn man zurückschaut, eben wir haben in den letzten 10 Jahren, seit ich für die Filialen zuständig bin, immer mal wieder Optimierungen im Filialportfolio gemacht. Genauso hat das auch Hotelplan getan. Und das ist auch ein Stück weit dem Shift hin zu online geschuldet, wo es auch sinnvoll ist, dann in den Reisebüros größere Einheiten zu schaffen, wo man eben auch Teams hat, die dann Öffnungszeiten besser abdecken können und so weiter.
In deinem Job hast du wahrscheinlich kaum mal eine 42-Stunden-Woche, sondern schaffst meistens mehr. Was machst du zum Abschalten neben dem Beruf?
Also ich habe zum einen das Glück, dass ich immer schon sehr gut abschalten konnte. Auch schon als Kind, ich konnte mich sehr gut auf Sachen fokussieren. Ich konnte aber auch sehr gut den Hebel umlegen und sagen, jetzt ist es was anderes. Ich nehme den Job selten mit nach Hause. Also das ist Gott sei Dank eine Gabe, die ich habe, dass ich da auch abschalten kann. Ganz, ganz selten, aber ich glaube, das geht allen so. Nimmt man dann doch mal was mit, aber das belastet mich selten länger. Ansonsten, ja, ich spiele gerne Golf, gehe gerne Skifahren und eben, ich lebe mit meinem Partner seit 25 Jahren in einer glücklichen Wochenendbeziehung. Und von daher ist für mich dann auch das Wochenende immer auch der Break zum Büro, weil man dann automatisch eben auch den räumlichen Abstand hat. Und das funktioniert sehr gut. Und ich meine, es sind halt Phasen, wie am Anfang während Corona, dann eben damals der Verkauf an der Touristik, die einen mehr fordern. Und das Wichtige ist, dass diese Phasen dann auch irgendwann wieder ein Ende finden und dass man sich auch in solchen Phasen immer mal wieder Zeit nimmt, zu sagen, okay, jetzt nehme ich die Arbeit nicht mit. Und am nächsten Tag ist immer noch ein Tag. Und ich glaube, wenn man so einen Job hat wie meinen, mit sehr viel Verantwortung, sehr viel Mitarbeitenden, sehr viel Themen, lernt man automatisch zu priorisieren und zu delegieren. Und ich bin froh, ein sehr gutes Führungsteam zu haben, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeiten kann und wo wir ein sehr eingespieltes Team sind. Und da kann ich auch sehr gut delegieren.
Du hast Golf angesprochen als Hobby. Wie ambitioniert machst du das?
Spazieren gehen mit Armen schwingen.
Siehst du es wirklich mehr so? Da kommt dann gleich der Ehrgeiz?
Doch, der Ehrgeiz kommt dann schon. Und von daher ist Golf eine gute Schule. Weil A, muss man wirklich alles andere komplett abschalten. Weil wenn man an andere Sachen denkt, dann funktioniert es beim Golf nicht. Ja. Und ja, es zwingt einen auch, mit eigenen Fehlern gelassener umzugehen, weil wenn man sich dann immer noch über den letzten Schwung ärgert, dann wird der nächste wieder nichts. Und da kann man sich wunderbar reinsteigern, aber man kann dadurch auch lernen, eben damit umzugehen. Und was mir auch gut tut, ist auf die Driving Range zu gehen, weil das ist eben eine sehr repetitive Bewegung, wo man dann wirklich 50 Mal oder 100 Mal die gleiche Bewegung ausführt und sich vollkommen auf das fokussiert. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie im Japan, im Zen-Buddhismus, immer diese Wiederholung und so weiter. Und
in sich Ruhe.
So in sich ruhen, genau. Ja.
Was hast du für ein Handicap?
26,5.
Machst du ab und zu auch Golfferien oder würden das zu weit führen, betreffend Ambition und einfach ein bisschen Freizeitplausch?
Also wir machen fast immer Golfferien, weil für uns ist es auch eine Möglichkeit, ein Land anders zu erleben und auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, weil gerade wenn man zu zweit ist und irgendwo sich für eine Tea Time einschreibt, dann passiert es häufiger, dass man mit anderen Leuten spielt und das sind dann halt häufig auch Leute, die aus dem Land sind und das ist dann ganz spannend so in dem Austausch und wir haben zum Beispiel jetzt auch in Vanuatu Golf gespielt und wir haben in Fidschi Golf gespielt, in Australien, in Neuseeland. Wir haben auch schon mal in Myanmar Golf gespielt. Und deswegen also sind dann auch manchmal sehr rustikale Golfplätze, aber das macht uns auch Spaß. Also es ist jetzt für uns nicht so, dass es der Championship-Platz sein muss mit den sorgfältig manikürten Greens, sondern wir haben eigentlich gerne auch mal so ein bisschen rustikaleren Golfplatz.
Wo spiele ich am liebsten Golf?
Eigentlich auf unserem Heimatplatz. Also ich bin mit meinem Freund im Allgäu Mitglied und der Platz wird auch der Bergziegenplatz genannt, weil er sehr hügelig ist und landschaftlich auch sehr schön. Also wenn jemand sagt, Golf ist kein Sport, dann lade ich die Person einmal bei uns auf die Runde zu gehen. Und eben auch durch die Topografie ist es immer wieder spannend, weil der Ball rollt immer mal wieder woanders hin. Und also den Platz habe ich sehr gerne.
Annette, wir kommen schon langsam zum Schluss und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Als letzte Destination sehr positiv überrascht hat mich
Vanuatu.
Warum?
Weil es auf, also wir waren auf der Hauptinsel und es ist auf kleinem Raum eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, tolle Menschen und eben bei vielen anderen Destinationen weiß man vorher aus dem Reiseführer oder von irgendwelchen Berichten, was kommt auf einen zu. Und Vanuatu hatte ich vorher überhaupt keinen Plan, wie es da sein könnte.
Wenn ich auf Reise die Orientierung verliere, dann?
Nehme ich mein Smartphone, schau, wo ich bin.
Und meine nächste Reise geht auf?
Das weiß ich im Moment noch gar nicht, weil wir eben im Dezember, Januar 6 Wochen in Neuseeland, Australien, Fidschi, Vanuatu und Bali waren. Ist jetzt erstmal ein bisschen wieder Arbeiten angesagt und eben mehr Zeit auch im Piemont in unserem Ferienhaus zu verbringen. Von daher habe ich noch keine konkreten Pläne. Was aber so auf der Wunschliste steht, ist Sri Lanka, aber auch Brasilien, weil meine Cousine ist jetzt gerade kürzlich übersiedelt nach Rio. Sie ist mit einem Brasilianer verheiratet und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir sie dort mal besuchen.
Schöne Aussichten. Ja. Annette Kretschi, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke, Reto. Dir auch.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Und resten sind wir froh, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen gut bewertet und auch regelmässig auf travelnews.ch reinklickt. Ciao miteinander.